Radio Novelle. Jeden Freitag von 3 bis 4 auf 102,6.
Naschen, bis der Zahn rausfällt. Schokolade, Bonbons, Brause oder Gummibären. Wir lieben es. In dieser Stunde beschäftigen wir uns mit Süßigkeiten und entdecken dabei so manches süße Geheimnis. Wir hören, wie Bonbons gemacht werden und wovor wir uns beim Naschen fürchten. Oder auch nicht.
Wir, das sind 8 Schüler aus der Ulrich von Ensingen Gemeinschaftsschule. Am Mikro sind Jessen Bedel,
Angelina Schmelz.
Und mit dabei ist auch Lea Hagmeier.
Vor dem Mikrofon steht Macy Vivian Sultanzade
und Dimitris Menti.
Auch dabei ist Shiva Penelope Bayer.
Und mit dabei ist Ricardo Oliveira.
Und mit dabei Ruben Niemand.
Schokolade, Bonbons oder Gummibärchen. Süßigkeiten gehören zu der schönsten Nebensache der Welt. Es gibt kaum etwas, das unsere Laune verbessert, den Tag verschönert, wie rote, grüne oder gelbe Naschereien. Und nicht nur wir Kinder mögen die Süßigkeiten, auch Erwachsene können nicht genug davon bekommen. In allen möglichen Geschmacksvarianten erfreuen sie unseren Gaumen.
Was wird wann, warum und wo vernascht? Über das Naschverhalten der Ulmer hört ihr jetzt eine Umfrage.
Wie viel am Tag naschen Sie?
Sehr unterschiedlich. Manchmal nichts und manchmal sehr viel. Also Schokoladentafel oder ja, auch noch andere Süßigkeiten. Ist ja aber immer abhängig wirklich von der Tagesform, gell?
Also ich bin eine richtige Naschkatze im Gegensatz zu ihm. Bin heute Nacht zum Beispiel aufgestanden und habe mir Kekse heute Nacht von 2 bis 3 gegessen und nachher solche Eiskonfekt. Ich habe mich nachher richtig geschämt. Meine Frau ist zurzeit im Urlaub und seine auch. Und mein Kühlschrank besteht ausschließlich aus Süßigkeiten.
Wie viel am Tag naschen Sie?
Gar nicht, weil ich gar kein Süß zu Hause habe. Ich habe, wenn dann ab und zu mal, vielleicht maximal einmal die Woche Kuchen.
Ich nasche einmal am Tag nach dem Mittagessen. Ne? Aber nur was ganz Kleines. Vielleicht so ein paar Gummibärchen oder ein Kinderriegel oder so. Aber ja, einmal am Tag.
Ah, wenn ich nehme nur Schokolade, 70%.
Wie viel am Tag naschen Sie?
Ja, viel. Wir sind gerade mit dem Fahrrad unterwegs und da mehr als sonst auf jeden Fall.
Wie viel am Tag naschen Sie?
Einmal und getrocknete Mango.
Ich muss mich zurückhalten. Ich halte es mit Hefekranz.
Ja, ich esse 2 oder 3 Mal in der Woche Schokolade.
Ich manchmal gar nichts und dann manchmal aber gleich viel. Also eine Tüte Gummibärle zum Beispiel.
Ich habe schwere Diabetes, ich esse gar nichts Lustiges.
Wie viel am Tag naschen Sie?
Das ist unterschiedlich bei mir, je nach Lust und Laune und halt was dahin gibt. Wenn man schlechte Laune hat, isst man halt mehr Süßigkeiten, oder?
Und was?
Schokolade, Milka.
Ich nasche eigentlich gar nicht. Nö, so gut wie nicht. Bin nicht so der süße Mensch.
Auf was kann man verzichten?
Auf welche Süßigkeiten können Sie verzichten?
Auf einen Twix.
Auf Gummibärchen.
Eigentlich auf alle. Ich mag nicht so sehr Süßes. Aber ich habe ganz gerne, wenn ein Kuchen selber gebacken wird. Also ich kaufe keine Süßigkeiten in einem Geschäft, sondern mache sie mir dann lieber selber.
Theoretisch kann ich auf alle Süßigkeiten verzichten, aber ich esse trotzdem gerne.
Also immer wieder mal auf Schokolade kann ich verzichten. Und wenn, dann bloß ein Stückchen, das lutsche ich und dann reicht es lange.
Radio Mikrowelle, unser Thema heute, Süßigkeiten.
Schokolade und Zucker, das gehört zu den wichtigsten Süßigkeiten. Die Schokolade gibt es schon seit dem 17. Jahrhundert, als der Kakao auf dem Weg von Mexiko nach Spanien und dann weltweit gebracht wurde. Süßes aus Zucker, wie Bonbons zum Beispiel, sind eine Erfindung der Franzosen. Gibt es eigentlich schon immer Bonbons?
Nee, eine der ersten Süßigkeiten aus Zucker war Honig. Honig war früher nämlich das süßeste, natürlichste Produkt.
Konnte man früher aus dem Honig schon Bonbons machen?
Anfangs ging das nicht, weil der Honig zu klebrig war. Aber mit dem Rohrzucker, den Christoph Kolumbus nach Amerika brachte, ging das.
Und wie und wann kamen die Bonbons dann nach Deutschland?
Ein Apotheker entdeckte 1747 Zucker in einer Runkelrübe. Daraus wurden kleine Pastillen gemacht. Die waren aber so teuer, dass nur reiche Leute sie hatten.
Und wie kam es, dass irgendwann alle Bonbons haben konnten?
Durch Zuckerfabriken konnten mehr Bonbons hergestellt werden und mussten nicht mehr von Hand gemacht werden.
Und warum heißen sie Bonbons?
Es heißt, ein paar Kinder hätten auf einer Hochzeit die Worte Bonbon, also das französische Wort für gut, gerufen, weil sie so begeistert von der Süßigkeit waren.
Wir stellen Bonbons zwar her, doch naschen tun wir kaum noch. Dies sagt Eike Möller und Gabriele Haberkern, die Inhaber des Bonbonläden Schwäbisch Gmünd. Das Bonbonlä ist eine kleine Bonbon-Manufaktur im Herzen von Schwäbisch Gmünd. Mit viel Liebe zum Detail, Farbe und Geschmack werden dort von Hand die Bonbons selbst gemacht.
In Rot, Gelb, Grün, rund oder eckig, gestreift oder gepunktet. Ein bisschen erinnert uns dieser Laden an Pippi Langstrumpf, an diesen schwedischen Bonbonladen, wo Pippi 18 Kilo bunter Bonbons kaufte. Bunt gefüllte Gläser, überall in bunten Holzregalen. Und wie die Bonbons dort gemacht werden, das schauen wir uns jetzt mal an. Die Mikrowellenreporter zu Gast in der Bonbon-Manufaktur Schwäbisch Gmünd.
Stellen Sie sich mal bitte vor.
Mein Name ist Eike Möller.
Ich bin die Gabi Haberkern.
Und wir zwei, wir haben den Laden erfunden, wir machen die Bonbons, wir verkaufen sie. Nur essen tun wir eigentlich kaum noch.
Seit wann gibt es diese Manufaktur und wie ist sie entstanden?
Also gestern vor 3 Jahren haben wir zum ersten Mal die Türe hier im Laden aufgeschlossen.
Ja, und die Idee ist eigentlich im Urlaub entstanden, in Dänemark. Da haben wir uns das überlegt, dass wir sowas mal machen wollen, ausprobieren wollen. Und ja, und jetzt gibt es uns seit 3 Jahren.
Mikrowelle, das Radio für Kinder, Thema Süßigkeiten.
Die Mikrowellenreporter zu Gast in der Bonbon-Manufaktur Schwäbisch Gmünd. Mikrowelle, Thema Süßigkeiten.
Warum Bonbons?
Wir haben das in Dänemark gesehen, wie andere Leute Bonbons gemacht haben. Und das hat uns ganz fasziniert. Und da haben wir immer ganz begeistert zugeguckt. Und dann haben wir zu Hause mal ausprobiert, Bonbons zu machen. Das hat überhaupt nicht gut funktioniert. Und dann haben wir aber einen Bonbonmacher kennengelernt, der gesagt hat, ja, wenn ihr da Interesse habt, dann kommt nach Dänemark und ich zeige euch, wie man Bonbons macht.
Wie alt sind Bonbons? Also wie lange gibt es Bonbons schon?
Also Bonbons gibt es im Prinzip schon seit sehr, sehr langer Zeit. Nämlich seit 600 nach Christus, da haben die Perser rausgefunden, wie man aus Zuckerrohr Zucker macht. Und dann gab es die ersten Bonbon-ähnlichen Gebilde mit Fruchtsaft. Das Ganze kam dann über die Seidestraße zu uns, hier in unser Gebiet, und war dann zuerst an die Herrscherhäuser, weil Zucker früher was ganz, ganz Teures war. Im Mittelalter waren 5 Kilo Zucker ungefähr so viel wert wie 30 Kühe. Und deshalb konnte sich nur die ganz Reiche Zucker leisten. Aber diese Bonbons, wie man sie heute haben, so mit den ganzen Bildern, wie man sie hier findet, diese Kieselbonbons und diese Bonbons, die mit der Bonbonmaschine gemacht worden sind, die gibt es ungefähr seit 200 Jahren.
Die ersten Bonbonmacher in Deutschland waren eigentlich die Apotheker. Die haben nämlich damals ihre Hustenkräuterbonbons gemacht. Damals hießen die Brustkaramelle. Und dann so vor rund 160, 170 Jahren kam dann der erste Konditormeister auf die Idee, auch Bonbons zu machen. Das war der Herr Stollwerk. Den kennen viele noch von der Schokolade. Früher gab es Stollwerk-Schokolade. Und das war der erste Konditormeister. Der hat dann nämlich angefangen, Bonbons zu machen. Hat sich da mit den Apothekern ein bisschen angelegt, weil die Apotheker gesagt haben, nee, Bonbons dürfen nur Apotheker machen. Aber der hat dann recht bekommen und hat dann die Bonbons industriell hergestellt.
Welche Zutaten braucht man, um Bonbons zu machen?
Also für Bonbons braucht man eigentlich gar nicht viele Zutaten. Natürlich, das meiste ist Zucker, was man braucht. Dann braucht man noch Glukosesirup, das ist ein Zuckersirup, der ist beim Bonbonmachen ganz wichtig. Dann braucht man natürlich auch Farbe, damit die Bonbons nachher schön ausschauen. Bei uns sind das alles natürliche Farben, also Dinge wie Paprika, Kurkuma, rote Beete und solche Dinge. Und einen Geschmack braucht man natürlich auch. Bei uns sind das alles natürliche Aromen oder natürliche Öle, Kräuter oder Gewürze.
Und ganz am Anfang braucht man noch ein bisschen Wasser, weil wenn man den Zucker in den Topf tut und das dann erhitzt, fängt der an, nahe zu brennen. Und wenn man dann zuerst nass macht mit Wasser, dann fängt das Wasser irgendwann mal an zu kochen und zu verdunsten. Und im Zucker passiert dann noch nichts. Erst wenn das Wasser dann ganz verdunstet ist, dann fängt der Zucker an zu karamellisieren. Und das ist dann so bei 180 Grad. Aber so hoch kochen wir die Bonbonmasse nicht. Wir kochen sie nur auf 150 Grad.
Welche Maschine braucht man dazu?
Also wir machen hier Bonbons auf drei verschiedene Arten. Die eine sind eigentlich ganz von Hand gemacht. Das sind die mit den Bildchen drin. Da braucht man keine Maschine, da gibt es keine Maschine. Dann haben wir Kissebonbons, die haben wir früher Seidekisse genannt. Und die sind, ja, eigentlich kann man die mit der Schere machen, aber da haben wir eine Kissenpresse dafür, weil wenn man 7 Kilo Bonbonmasse von Hand mit der Schere schneidet, fällt einem beinahe die Hand ab. Aber wenn man die Kissenpresse hat, kann man gleich 42 Bonbons auf einmal machen. Und dann haben wir noch eine Bonbonwalze, mit der werdet ihr nachher auch noch arbeiten. Und damit kann man ganz viele und ganz arg schnell Bonbons machen.
Aber die Maschinen, die sind alle schon alt, die wir benutzen. Also die Kissenpresse, die stammt so von 1890 ungefähr. Und die Bonbonwalzen, die sind so von 1900, 1910. Also schon über 100 Jahre alt und funktionieren noch ganz wunderbar.
Wie viele Sorten stellen Sie her und welche Geschmacksrichtungen gibt es?
Also wir im Laden haben jetzt hier momentan 60 verschiedene Sorten. Insgesamt haben wir so 70 bis 80 verschiedene Sorten, die wir immer mal wieder wechseln. Und ja, angefangen von Apfel bis Zitrone haben wir eigentlich alles Mögliche an Geschmacksrichtung. Und
wenn jemand eine Idee hat, ich hätte gern vielleicht mal Mango-Kokos, dann kommt er zu uns in den Laden und fragt, könnt ihr nicht vielleicht mal Mango-Kokos-Bonbons machen? Und dann können wir das auch ausprobieren, weil wir ja Manufaktur sind, machen wir kleine Menge und dann geht es. Und wenn das ganz leckere Bonbons sind, wenn die sehr gut schmecken, dann kommen die auch bei uns in den Laden, dann werden die im Laden hier verkauft.
Radio Mikrowelle, unser Thema heute, Süßigkeiten.
Wie viele Bonbons stellen Sie am Tag her?
Also wir machen ja bis zu 4 Produktionen am Tag mit 7 Kilo, also so knapp 30 Kilo Bonbons machen wir maximal am Tag, aber nicht jeden Tag. Manchmal haben wir auch natürlich Kindergeburtstage oder Veranstaltungen, da machen wir dann natürlich ein paar weniger.
Wie viel naschen Sie, lutschen Sie selber pro Tag?
Eigentlich gar nichts mehr. Wenn man es den ganzen Tag um sich rum hat, da ist man dann abends froh, wenn man heimkommt und vielleicht einen Salat essen kann oder Wurst oder ein Käsebrot. Wir probieren zwar die Bonbons, wenn man sie macht, ob sie gut sind und ob sie unsere Ansprüche genügen, aber das ist dann auch oft so, dass man das gar nicht fertig lutscht, sondern einfach dann auch wieder ausspuckt.
Was sagt Ihr Zahnarzt?
Ach, schön wäre es, wenn wir für jedes Loch irgendwie Provision bekommen würden vom Zahnarzt, aber kriegen wir leider nicht. Und da wir selber ja kaum Bonbons essen, haben wir da mit dem Zahnarzt auch gar kein Problem.
Was kostet so eine Tüte Bonbons?
Bei uns gibt es die Bonbons grammweise, man wiegt Gramm genau ab. Und 100 Gramm kostet 2,90 Euro. Und wenn du dann nur 50 Gramm nimmst, dann kostet es natürlich 1,45 Euro. Und wenn du 1 Kilo nimmst, dann kostet es halt 29 Euro.
Welche Form stellen Sie her?
Wir haben 3 verschiedene Formen, wenn man so will. Die eine, die sieht so aus wie so ein kleines Kopfkissen. Das sind sogenannte Kissenbonbons. Dann haben wir sogenannte Rockbonbons. Rocks, das ist quasi der englische Begriff für Fels oder Stein. Die sind so rund und haben so kleine Motive im Bonbon drin. Das ist also eine ganz alte Technik, Bonbons zu machen. Und dann haben wir noch Walzenbonbons. Das sind dann Walzen, die ganz verschiedene Formen haben können. Himbeeren oder so kleine, wie so kleine Orangenscheiben oder Pillen oder alle möglichen Formen. Gibt es also ganz verschiedene.
Wie lange braucht ein Bonbon, bis es fertig ist?
Also man fängt an, erstmal diese Zuckermasse, die Grundmasse zusammenzurühren und die muss eine ganze Weile kochen. Das dauert so bis zu einer Dreiviertelstunde, je nach Menge, wie viel man macht. Die Farben kommen rein, der Geschmack kommt rein, dann muss man das Ganze in Form bringen. Das dauert dann nochmal ungefähr eine Stunde, bis dann alles in der Tüte eingepackt ist. Je nachdem, wie groß die Tüten sind, dauert das natürlich dann nochmal entsprechend. Aber also es gehen schon ein paar Stunden dafür, bis man dann so eine Bonbonsorte fertig gemacht hat.
Aber es lohnt sich eigentlich nicht nur ein Bonbon oder nur 10 Bonbons herzustellen. Deshalb machen wir hier 7 Kilo Portionen, weil das ist die größte Menge, die man so bei uns auf elektrischem Herd kochen kann. Wir haben die Induktionskochfeld. Traditionsgemäß stellt man Bonbons aber eigentlich auf Gas her, im Kupferkessel. Und mit Gas und einem Kupferkessel kann man natürlich auch größere Portionen kochen. Und da könnte man dann auch 10, 15, 20 Kilo Portionen machen. Und das wird natürlich dann auch immer entsprechend länger dauern.
die Mikrowellenreporter zu Gast in der Bonbon-Manufaktur Schwäbisch Gmünd.
Genug geredet, jetzt wollen wir die Bonbons selber machen. Aber was für welche? Cola oder Kirschgeschmack? Eine schwierige Entscheidung.
Kommen wir gleich zur schwersten Sache, nämlich ihr müsstet euch jetzt auf einen Geschmack einigen. Cola, Zitrone ist auch ganz lecker.
Eike und Gabi bringen uns Schürze und weiße Handschuhe und schon kann es losgehen. Mit der Walze, mit der Kissenpresse oder ganz einfach mit der Schere wird gearbeitet, ob Blutschirm oder Zuckerstange.
Zutaten in den Topf und aufgekocht. Fertig ist die Masse, nebenan klingelt mal die Kasse. Wie viele Bonbons dürfen es denn sein? Muss da nicht noch Zucker rein? Zähe Masse durch die Walz, bevor das Bonbon kann, in den Hals. Die Kissenpresse ist uralt. Hört ihr, wie der Teig knallt? Zähe bunte Schlangen darf ich bitten. Mit der Schere wird geschnitten.
Mmm, lecker, lecker, lecker.
Mikrowelle, das Radio für Kinder, Thema Süßigkeiten.
Ein echter Geheimtipp ist das Bonbolle in Schwäbisch Gmünd. So wie wir können Gruppen mit bis zu 8 Kindern ausprobieren, wie es ist, selbst einmal Bonbons herzustellen. Man muss sich vorher nur die Farbe und den Geschmack des Bonbons aussuchen und schon kann es losgehen.
Doch auch im Ulm gibt es süße Geheimnisse.
Die Mikrowellenreporter auf Spurensuche.
Kommt mal mit!
Hier, Leute, ich habe etwas gefunden. Eine Bonbon-Schublade. Mitten in einen Bäckerladen im Hafenbahn.
Wir haben gehört, dass Sie hier ein Geheimnis für Kinder haben. Ein süßes Geheimnis für Kinder haben. Können Sie uns da mehr erzählen?
Wir haben ein kleines Geheimversteck bei uns in der Theke. Das ist eine kleine rote Schublade. Und die Kinder wissen eigentlich schon ganz genau immer, was da drin ist.
Was ist denn da drin?
Schauen Sie einfach mal selber rein, dann können Sie mehr entdecken.
Guckt man von der Theke nach unten, sieht man eine ganz schöne Schublade voll mit Bonbons. Rote, gelbe, grüne, orangene, alle Farben, allerlei Geschmack. Und die roten sind meine Lieblingsbonbons.
Greifen auch Erwachsene rein?
Oh, immer wieder haben wir auch größere Kinder zu Besuch, ja. Eigentlich jedes zweite Kind kennt die Schublade schon. Und wenn ein anderes Kind kommt, das sie noch nicht kennt, dann machen wir die Kinder schon drauf aufmerksam.
Und gibt es das in jeder Bäckerei?
In jeder Filiale von der Bäckerei Bayer.
Auf unserem süßen Streifzug durch Ulm bleiben wir jetzt erneut vor einem Bäckerladen stehen. Einem ganz besonderen Bäckerladen nämlich, dem Zuckerbäcker. Wieso heißt der so? Was ist hier anders als bei anderen Bäckern? Neugierig treten wir jetzt ein.
Guten Tag.
Stellen Sie sich mal bitte vor.
Ich bin die Doris Zeiser.
Den Bäcker treffen wir heute leider nicht mehr an. Der Bäcker liegt im Bett. Für ihn beginnt die Nachmittag die Nacht. Wir treffen aber seine Frau und mit ihr können wir uns unterhalten.
Ich bin mit Martin Zeiser verheiratet. Und der hat von seinen Eltern die Bäckerei übernommen. Die Eltern von den Großeltern, die Großeltern von den Großgroßeltern. Und ich habe hier eingeheiratet.
Seit wann gibt es die Backstube?
Die Backstube gibt es seit 1823. Die Bäckerei gibt es seit 178 Jahren. Und in Familienhand. Also das wird über viele Generationen ist das immer weitervergeben worden. Das wurde nie verkauft. Und deshalb sind wir jetzt schon in der... Also mein Sohn ist die 7. Generation, die kommt vielleicht.
Wie alt ist Ihr Sohn?
Mein Sohn ist 25 Jahre.
Warum sind die Leute die einzigste Backstube in der Innenstadt?
Ja, die anderen entweder Generationenproblem, dass eben kein Nachfolger da war, der das übernommen hat. Die Großen, die werden immer größer. Die tun denen Kleine vielleicht auch die Kundschaft wegnehmen. Gell? Und es ist nicht so einfach, einen Familienbetrieb oder einen kleinen Betrieb zu führen. Weil es ist viel Handarbeit nötig und die anderen, die können doch mit anderen großen Maschinen arbeiten.
Wie viele Personen arbeiten hier und wer ist hier für was zuständig?
Wir haben meinen Mann, der als Bäcker arbeitet. Wir haben meinen Sohn, der als Bäcker arbeitet, einen Gesellen und zwei Lehrlinge. 5 Leute sind hier in der Backstube.
Beschreiben Sie mal einen Arbeitstag vom Aufstehen bis zum Verlassen der Backstube.
Die Bäcker, die fangen um 2:30 nachts zum Arbeiten an. Dann müssen sie als erstes den Brotteig vorbereiten. Das muss dann alles gehen. Dann kommen das Kleingebäcksemmel, Brezeln dazu. Ganz zum Schluss dann kommt es die süße Sachen, süße Backwaren und die Kuchen und die Torten. Die werden dann ganz zum Schluss gebacken, weil die weniger Temperatur im Ofen brauchen. Und deshalb fängt man immer mit dem Brot an.
Das frühere Aufstehen, fällt Ihnen das manchmal schwer? Und haben Sie auch schon mal verschlafen?
Ganz sicher hat schon jeder irgendwann mal verschlafen, weil nachts um 2:30 ist doch eine ganz schön frühe Zeit zum Aufstehen. Und schwerfällen tut es, glaube ich, alle. Aber man gewöhnt sich auch dran.
Warum heißt dieses Bäckerei Zuckerbäckerei?
Also Zuckerbäcker, wir selber haben den Namen nicht gegeben. Das hat uns, also unsere Kundschaft hat irgendwann einmal gesagt, der Zuckerbäcker, Zuckerbäckerei. Und wir vermuten, dass es schon an dem Zuckerbrot liegt, weil wir die Einzigen sind, die das Zuckerbrot produzieren. Und deshalb, denke ich, heißt es immer der Zuckerbäcker.
Wer hat das Zuckerbrot erfunden?
Das kann ich dir gar nicht sagen. Das Zuckerbrot, die Geschichte geht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Und da steht, also auch wir mussten da nachlesen und da stehen verschiedene Rezepte drin. Damals gab es noch 2 oder 3 Rezepte, wobei unseres, denke ich, mit das älteste ist. Aber wer da der Erfinder war?
Warum war das Zuckerbrot nur ein Brot für die Reichen?
Weil Kristallzucker sehr, sehr teuer war. Und damals konnten sich kaum Leute Kristallzucker leisten. Die haben dann meistens mit Sirup gesüßt. Und das Zuckerbrot war damals eben deshalb so teuer, weil es eben Kristallzucker enthielt.
Wie wird das Zuckerbrot gemacht?
Oh, das ist eine lange Geschichte. Es wird also viel, viel aufwendiger gemacht, als nötig wäre. Es wird wirklich in kleine Stückchen erst geschnitten und geformt und wird dann wieder zusammengesetzt. Man könnte es eigentlich theoretisch auch an einem Stück machen, aber dann ist es halt nicht der Ursprung. Und deshalb wird es bei uns noch nach dem aufwendigen Verfahren gemacht, wie früher. Das ist halt die Tradition, standhält.
Aus was wird das gemacht?
Das ist ein ganz feiner Hefeteig, der ist leicht gesüßt und da ist Fenchel, Anis und Rosenwasser drin. Ein bisschen Wermut oder Malaga-Wein.
Was ist Wermut?
Wermut oder Malaga-Wein, das ist ein Likör.
Wie viel Zuckerbrot kaufen Sie täglich so im Durchschnitt?
Also zur Zeit verkaufen wir sehr viel, weil wir im Fernsehen kamen und das Interesse jetzt auf dieses Zuckerbrot nach dieser Fernsehsendung sehr hoch ist. Aber normalerweise tun wir so am Tag 18 bis 20 Zuckerbrot verkaufen.
Was gibt's noch für süße Stückchen hier?
Ganz, ganz viele. Plundergebäck, da gibt es Rosinenwäckchen, wir haben Schokowäckchen, wir haben Schokozimtwäckchen. Wir haben Kirschtaschen, Quarktaschen, Apfeltaschen, wir haben ganz feine Brichots oder Osterbrötchen, wir haben Nussschnecken, Rosinenschnecken, Vanilleschnecken, wir machen portugiesische Rahmtörtchen, ganz viele Fruchtschnitten und ganz viele Kuchen. Hefezöpfe, Nusszöpfe, ganz viele Leckereien.
Naschen während dem Backen?
Also ich dachte immer, man nascht mehr, aber also unsere Bäcker naschen fast gar nicht. Die tun meistens, die können sich also zurückhalten, aber wenn es dann fertig gebacken ist, dann gehen sie oft raus und probieren was. Aber vom Teig selber ganz wenig.
Und was ist Ihre Lieblingssüßigkeit?
Meine Lieblingssüßigkeit sind Wiener Kirschschnitten.
Radio Mikrowelle, unser Thema heute, Süßigkeiten. Gegen Süßigkeiten ist ja nichts einzuwenden, aber man sollte es einschätzen können. Zum Beispiel auch beim Einkaufen. Die Regale quellen über mit Schokolade, Süßigkeiten und Bonbons. Oder auch wenn die Nachbarn, wenn sie nicht wissen, was sie einem schenken sollen, dann schenken sie oft Süßigkeiten. Und am Ende, was haben wir davon? Wir haben Löcher und Karies im Zahn.
Was passiert eigentlich, wenn Zucker in den Mund kommt? Wie entsteht Karies? Wisst ihr eigentlich, dass es in Ulm, in Söflingen eine Zahnarztpraxis gibt, nur für Kinder, die heißt Putzmunter, Die wissen bestimmt, wie Karies entsteht.
Frau Ulrike Seiler ist Kinderzahnärztin.
Und mit ihr sprechen wir jetzt. Was passiert, wenn Kinder dieses Geräusch hören?
Gar nichts. Dieses Geräusch verbindet man nur dann mit was Schlimmem, wenn mit dem Geräusch schon mal was Schlimmes passiert ist. Und mit dem Geräusch noch nie was Schlimmes passiert ist, dann verbinden die Kinder mit dem Geräusch gar nichts Schlimmes. Was ganz wichtig ist, wenn wir die Kinder einen Zahn reparieren, dass wir den Zahn betäuben, dass wir den Zahn einschlafen lassen. Weil Zähne reparieren kann schon wehtun und das kann auch an den Milchzähnen wehtun. Und deshalb muss man die Zähne einschlafen lassen, damit die Zähne das dann nicht spüren.
Traumberuf Zahnarzt? Wirklich? Wie ist es so, Zahnärztin zu sein?
Also bei uns alle, wo wir hier, glaube ich, arbeiten, ist es, glaube ich, so, dass Kinderzahnarzt zu sein wirklich unser Traumberuf ist und wir nichts anderes machen wollen würden, weil Kinder die einfacheren Patienten sind. Kinder sind viel toller zu behandeln als Erwachsene. Weil wenn ihr uns vertraut, dann vertraut ihr uns richtig. Und Erwachsene, die hinterfragen immer und wollen wissen und meinen vielleicht doch, wir wollen ihnen was Böses. Und bei euch Kinder ist das, wenn ihr uns vertraut, dann vertraut ihr uns. Und das ist ganz prima, deshalb kann man mit euch super zusammenarbeiten.
Ist es anstrengend?
Ja, manchmal ist es anstrengend, natürlich. Zahnarzt kann wehtun, das ist einfach so. Und wenn man dann Kinder hat, die einfach schon schlechte Erfahrungen gemacht haben und denen es schon oft beim Zahnarzt wehtan hat, dann muss man den Kindern natürlich erstmal beweisen, dass es auch ohne Schmerzen geht oder dass man einfach vom Zahnarzt vielleicht keine Angst haben muss. Und das ist manchmal ein langer Weg und manchmal ein anstrengender Weg. Aber allermeistens schafft man es.
Wann wart ihr zuletzt beim Zahnarzt? Bei der Zahnarztpraxis Putzmunter gibt es einen Fernseher. Wie cool ist das denn?
Fast alle Kinderzahnärzte haben Fernseher an der Decke hängen, weil Zahnarztbehandlungen für Kinder manchmal ganz schön langweilig sind. Und wenn ihr nebenher Fernseher gucken dürft, dann geht es für euch einfach viel, viel leichter. Und deshalb haben eigentlich die meisten Kinderzahnärzte, in der Zwischenzeit auch viele erwachsene Zahnärzte, haben einen Fernseher an der Decke hängen, dass man ein bisschen Fernseher gucken kann nebenher.
Was ist Karies und wie entsteht Karies?
Müsst ihr euch vorstellen, ihr habt Bakterien im Mund. Kariesbakterien. Und die Kariesbakterien, die lieben alles, was ihr liebt. Die lieben Süßigkeiten, die lieben Brot, die mögen alles, was ihr gern esst. Und dann machen die das Gleiche, wie ihr macht. Die futtern die Süßigkeiten. Und dann machen die das Gleiche, wie ihr macht. Die pieseln und kacken. Und die pieseln und kacken euch auf die Zähne drauf. Und die Pipi und die Kacke von den Bakterien, das mögen die Zähne nicht. Und dann werden die Zähne weich und matschig. Und das ist die Karies.
Wie viele Karieslöcher behandeln Sie pro Tag?
Also wir sind hier in der Praxis 4 Zahnärztinnen, die gleichzeitig arbeiten, beziehungsweise 3, die gleichzeitig arbeiten. Wir haben hier am Tag 60 Kinder ungefähr, wobei nicht alle mit Karies kommen, viele kommen auch nur zur Kontrolle. Ich würde sagen, die Hälfte kommt zur Kontrolle, dann sind es noch vielleicht 20 oder 30 am Tag, würde ich sagen.
Bei welchen Süßigkeiten muss man sich am meisten sorgen?
Das finde ich eine super Frage. Am allermeisten bei den Süßigkeiten, die dolle an die Zähne kleben bleiben, die lang im Mund sind und die zusätzlich noch sauer sind. Also am allermeisten, finde ich, sind Lollis, weil die sind ja ewig im Mund drin. Die finde ich ganz gefährlich. Und dann diese, wie heißen die, Schocks, Senderschocker. Kennt ihr die? Senderschocker, genau. Weil die sind süß und sauer gleichzeitig. Die sind auch brutal gefährlich. Genau, alles, was dolle kleberig ist.
Gibt es Süßigkeiten, die zahnfreundlich sind?
Da gibt es sogar eine Markierung für solche Süßigkeiten. Das ist das Zahnmännchen, das ist ein Zahn mit einem Regenschirm. Das sind Süßigkeiten, die können eure Zähne nicht beschädigen. Und es gibt einen ganz speziellen Zucker, der heißt Xylit. Müsst ihr mal gucken auf Kaugummis, da steht es drauf, wenn Xylitzucker drin ist. Das ist ganz toll, weil das kapieren die Bakterien nicht, dass der Xylitzucker eigentlich kein echter Zucker ist. Und die fressen den und dann platzen die. Die gehen kaputt, wenn sie den Zucker fressen. Eigentlich ganz praktisch, gell?
Was genau passiert nach dem Kontakt mit Zucker im Mund?
Also das Blöde beim Zucker ist, vor allem wenn es klebriger Zucker ist, dass der einfach an die Zähne hängen bleibt. Und dass die Bakterien, das was wir vorher schon hatten, dass die Bakterien dann eben den Zucker aufnehmen und verstoffwechseln. Und das, was ich vorher gesagt habe, dass die dann pieseln und kacken, also dieses Pipi und Kacki, das macht den Plack auf die Zähne. Also das, was ihr spürt, wenn ihr lang die Zähne nicht putzt mit der Zunge, da spürt man doch so, dass die Zähne so raus sind, genau. Und das ist das, was die Bakterien mit dem Zucker im Mund machen. Und deshalb ist es wichtig, dass man den Zucker ganz schnell runterputzt von den Zähnen, damit es eben diese Plack nicht geben kann auf die Zähne.
Nach dem Lolli oder nach den Gummibärchen, wie putzt man da eigentlich richtig die Zähne?
Ganz wichtig, die Zähne haben verschiedene Seiten. Die Zähne haben oben die Kaufläche, wo man drauf putzen muss. Die haben eine Seite von innen, da wo zum Beispiel die Zunge ist. Und die haben die Seite von außen, da wo die Backe ist. Das wissen die allermeisten, das sind schon mal drei Seiten. Da putzen eigentlich auch die allermeisten. Was viele vergessen ist, dass die Zähne nochmal eine Seite haben. Eine vierte Seite, das ist im Zahnzwischenraum, da wo die Zähne sich berühren. Und da putzen leider die allermeisten nicht. Auch viele Erwachsene putzen da nicht. Und da muss man auch ganz, ganz dringend putzen. Mit der Zahnseite, da kommt die Zahnbürste nicht hin.
Wie lange muss man Zähne putzen?
Die allermeisten meinen, man muss 2 oder 3 Minuten die Zähne putzen. Das ist aber eigentlich gar nicht so wichtig, weil ich kann ja 2 oder 3 Minuten eine Stelle putzen und da sind die anderen Zähne immer noch nicht geputzt. Wichtig ist, dass ihr wirklich alle Flächen von den Zähnen putzt. Wenn ihr in einer Minute alle Flächen gut putzt, dann reicht mir auch 1 Minute, aber ihr sollt alle Flächen erwischen. Ich brauche dafür, ich habe eine Zahnspange, das seht ihr jetzt gerade an. Mit einer Zahnspange braucht man noch viel länger. Mit einer Zahnspange braucht man bestimmt 8 oder 10 Minuten, bis man die Zähne geputzt hat.
Heute mit den Schülern der Ulrich von Ensinger Gemeinschaftsschule. Thema Süßigkeiten.
Die meisten Süßigkeiten müssten doch eigentlich Fettigkeiten heißen. Warum? Weil da ganz viel Fett drin ist. Also Zucker und Fett. Denk doch mal an Schokolade. Wir fragen Kinderärztin Frau Leute Vogel.
Ein bisschen Süßigkeiten habe ich auch zu Hause. Das gehört einfach auch mit dazu. Allerdings ist es leider auch nicht ganz gesund. Und das Maß ist natürlich ganz wichtig, dass man aufpasst, dass man nicht davon zu viel abbekommt.
Wir lieben Süßigkeiten, das wird sich wahrscheinlich eh nie ändern. Aber wie viel ist gut? Jeden Nachmittag Kuchen oder nur am Sonntag? Jeden Abend Kekse oder Chips oder nur einen langen Familienkinoabend?
Wie viele Süßigkeiten darf ein Kind essen?
Je weniger, desto besser ist natürlich die Wahl ganz gut. Süßigkeiten gehören dazu, das weiß jeder. Es gibt eine Ernährungspyramide, wo die Süßigkeiten ganz oben sind. Das heißt, das ist nur ein ganz kleiner Teil, den wir davon unseren gesamten Nährstoffen essen dürfen, sind Süßigkeiten. Und man kann ungefähr sagen, als gute Leitlinie, jeden Tag eine Kinderhandvoll an Süßigkeiten ist in Ordnung.
Wenn man traurig ist, isst man gern mal ein Stück Schokolade. Aber sollte man sich mit Süßigkeiten denn wirklich trösten?
Mit Süßigkeiten sollte man generell nicht belohnen. Da aber doch die Liebe durch den Magen geht und manche Sachen einfach leichter zu überwinden sind, denke ich persönlich, dass ein ganz kleines Schmankerl vielleicht bei manchen seltenen, schweren Herzen noch hilft, aber es sollte eben nur ganz wenig sein und sollte nicht generell die Einstellung der Familien sein. Komm, dein Knie ist offen, jetzt gibt's was ganz Leckeres.
Unsere Eltern können unser Naschverhalten steuern. Was sagt die Kinderärztin dazu?
Wenn sie weniger selber naschen, auch zu ganz klaren Situationen vielleicht ihre Süßigkeiten essen, dann lernen das die Kinder von vornherein, wenn die Mama und der Papa das nur so dürfen, dann darf ich es auch nur so. Es ist im Prinzip ähnlich wie mit anderen Mitteln, die nicht so gut sind, zum Beispiel das Rauchen. Wenn Eltern rauchen, dann lernen die Kinder gut. Ich weiß, es ist ungesund, aber irgendwann darf ich es vielleicht auch. Meine Mama macht es auch und die lebt auch noch. Es muss man ein bisschen vorsichtig machen.
Mal ehrlich, es gibt keine gesunden Süßigkeiten. Aber man kann doch mal frisches Obst mit Pudding kombinieren. Obst mit Schokolade überziehen, süße Quarkspeisen, Fruchtjoghurt. Macht euch schlau und nascht gesund. Mit diesen Tipps wollen wir uns jetzt verabschieden. Die Mikrowelle ist schon wieder am Ende der Sendezeit angekommen. Das Thema war heute Süßigkeiten.
Am Mikrofon verabschieden sich
Macy Vivian Sultanzade.
Tschüss, sagt auch Shiva Bayer.
Mit dabei war auch Jessen Bedel.
Und Demetris Menti.
Tschüss, Leute, hier verabschiedet sich Ricardo Oliveira. Was muss ich nochmal sagen?
Und Ruba Alnimat.
Und Lea Hagmeier. Verantwortlich für diese Sendung war Claudia Schwarz und Frau Hummler. Und Frau Hummler ist unsere liebe Deutschlehrerin.